Man nennt diesen Sonntag auch das kleine Ostern, das kleine Osterfest. Wir machen Pause, falls wir fasten. Ich weiß nicht, wer von euch fastet. Und können durchatmen, aufatmen und uns freuen. Ich nenne es immer gerne die Halbzeitpause, denn wir haben die Mitte erreicht, Halbzeitpause der Passionszeit. Und an diesem Sonntag feiern wir heute schönerweise das Herrenmahl oder das Abendmahl. In 2,5 Wochen laden wir wieder zu einem ganz besonderen Abendessen ein, zu einem besonderen Abendmahl, nämlich zu dem, dass Jesus ein letztes Mal mit seinen Jüngern gefeiert hat, bevor er dann am Kreuz gestorben ist. Ganz wahrscheinlich, es gibt Theologen, die das anders sehen, aber ich denke, dass es so ist, wie wir das im Moment gerade für richtig halten. Ganz wahrscheinlich ist die Kombination zwischen Sederfeier an dem Donnerstagabend, jedenfalls entsprechend den Synoptikern, das, was Jesus gefeiert hat, diese Pessach-Haggadah, dieses jüdische Fest vor der Pessachfeier, hat er mit seinen Jüngern gefeiert. Und dann abschließend seine neuen Einsetzungsworte dazugefügt. Heute sollen wir uns also freuen, heißt es. Freut euch mit Jerusalem. Deswegen alle Kinder singen gerne in Israel. Freut euch mit Jerusalem, freut euch mit den Juden, mit Israel. Die Freude kommt deswegen auf, es ist aus dem Buch Jesaja, ganz am Schluss entnommen, Kapitel 66, Vers 10. Da hören wir von Gottes Ankündigung des großen, des ewigen Heils. Wir hören auch Gericht. Aber Heil, das ist das, was hier durchklingt und was uns in uns Freude aufkommen lassen soll. Nur wie wir gerade eben vom Rudi schon gehört haben, wenn wir in der Fastenzeit sind, in der Passionszeit und dann auf Ostern zugehen, wie kann man sich da richtig freuen? Wir hören von dem Weizenkorn am Anfang dieses Gottesdienstes. Das ist der Wochenspruch für diese Woche. Das sterbende Weizenkorn. Es muss sterben, es führt kein Weg dran vorbei, will es nicht allein bleiben. Und sein Auftrag ist es, so viele Menschen wie möglich um sich zu scharen. Wir wissen, dass mit diesem Weizenkorn Jesus gemeint ist. Er hat es auf sich gemünzt. Wir wissen, dass er für uns am Kreuz hingerichtet wurde. Um es dramatischer auszudrücken, er ist für uns an diesem Marterwerkzeug verblutet und gestorben. Wie kann man sich da freuen? Deswegen kann man sich freuen, weil das Ostern schon lange vorüber ist. Jedenfalls das Ostern, wortwörtlich gesehen und historisch betrachtet, ist schon 2000 Jahre her. Und weil wir schon lange in der nachösterlichen Zeit leben. Im Kirchenjahr sind wir in der vorösterlichen Zeit, aber im Grunde in der Realität leben wir in der nachösterlichen Zeit. Alles, was nach der Auferstehung gekommen ist, ist die nachösterliche Zeit. Und nun gehen wir auf ein anderes großes Highlight der Heilsgeschichte zu. Ja, leben und uns freuen können, darum geht es, weil dieses Leben, von dem Jesus spricht, uns geschenkt worden ist. Schon jetzt haben wir dieses Leben, wo wir hier sitzen, aber auch auf die Hoffnung hin, dass wir zwar Anteil am Leben Gottes haben, aber in ganzer, in vollendeter Form es noch erwartet wird von uns. Deshalb würde ich sagen, ist das Herrenmahl eine so ganz wichtige Möglichkeit. Ist das Abendmahl oder die Eucharistie oder das Heilige Mahl, wie es in den unterschiedlichen Konfessionen heißt, der Ort, wo wir zusammenkommen können, um etwas vorzufeiern, vorzufreuen. Weil wir uns mit dem Weizenkorn in der Mahlgemeinschaft eins machen, in einer ganz besonderen Weise. Wir schließen uns kurz, könnte man sagen. Wir kommunizieren miteinander. Communio, Kommunion wird es ja in der katholischen Kirche genannt. Wir tauschen uns aus, wir beeinflussen uns gegenseitig. In eucharistischer Weise sagen wir Danke für das, was Jesus getan hat. Trotzdem bleibt das Mahl des Herrn auch eine sehr sperrige und mehrdeutige Angelegenheit. Was ist das Herrenmahl? Wie soll ich das verstehen? Und selbst die Reformatoren, das muss man ja in diesem Jahr sagen, selbst die Reformatoren Martin Luther und Huldreich Zwingli haben sich darüber gehörig auseinandergesetzt. Und zwar im wortwörtlichen Sinne. Am Ende saßen sie auseinander am Tisch. Sie haben sich nicht mehr einigen können, weil sie ein grundsätzlich unterschiedliches Verständnis vom Abendmahl hatten. Es ist ein Glaubensgeheimnis, dieses Mahl. Und es war schon damals schwer zu verstehen und es war nicht zu ertragen, was Jesus darüber im Johannesevangelium seinen Jüngern zugemutet hat. Und das lesen wir heute, das wird uns heute zugemutet. Im Johannes 6, Vers 55 bis 65, da steigen wir mitten in eine Unterhaltung ein, wo Jesus sehr intensiv darüber am Reden ist. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Der Vater, der lebendige Gott, hat mich gesandt und ich lebe durch ihn. Genauso wird auch der mich isst, durch mich leben. Das ist also das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Bei diesem Brot ist es nicht wie bei dem, das die Vorfahren gegessen haben. Sie sind gestorben. Aber wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Diese Dinge sagte Jesus, als er in der Synagoge von Kapernaum lehrte. Empört sagten viele seiner Jünger, was er da redet, ist eine Zumutung. Wie kann man von jemandem verlangen, sich so etwas anzuhören? Jesus war sich bewusst, dass die Jünger über seine Worte empört waren. Daran nehmt ihr Anstoß, fragte er sie. Und was werdet ihr sagen, wenn ihr den Menschensohn im Himmel zurückkehren seht, dorthin, wo er vorher war? Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist dazu nicht fähig. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Aber es sind einige unter euch, die glauben nicht. Jesus wusste nämlich von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten, und wusste auch, wer es war, der ihn verraten würde. Er schloss mit den Worten: Aus diesem Grund habe ich zu euch gesagt, niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen, es kann nur durch das Wirken des Vaters geschehen. Und abschließend in Vers 66 heißt es dann: Von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Soweit der Predigtext für heute. Was ist das Herrenmahl? Wie sollen wir es verstehen? Jeder hat sich so seinen Reim darauf gebildet, wo immer er die Quellen hergenommen hat. Sagen Sie mir mal so, heutzutage ist es ja ganz einfach, miteinander in Kontakt zu treten. Das war früher nicht so einfach. Man schreibt heute eine SMS, man schreibt eine WhatsApp, man muss noch nicht mal schreiben, man kann auch einfach auf den Knopf drücken, da wo dieses Symbol ist, mit diesem Mikrofon, und dann redet man einfach drauf, was man sagen will und schickt es weg und der andere hört es dann. Oder man lässt sich auch noch sehen dabei, wie bei Skype oder so. Also alles ist möglich heutzutage. Und das ist auch gar nicht schwer, von sich ein Lebenszeichen jemand anderem weiterzugeben, selbst wenn der am anderen Ende der Welt ist. Das wird zeitgleich übertragen. Das ist heutzutage völlig normal. So hält man die Freundschaft aufrecht, gibt ein Lebenszeichen von sich. Zumindest, sage ich mal, virtuell. Heutzutage erleben wir ja sehr vieles sehr virtuell. Was das für Folgen hat, werden wir sowieso noch erfahren. Auf der anderen Seite ist das für eine handfeste Freundschaft, für eine tiefe Beziehung, glaube ich, etwas, was auf Dauer nicht trägt, nicht hält. nicht genügt. Das ist mal gut für einen gewissen Zeitraum, ja, aber so richtig. Deshalb wird Jesus in dieser Stelle hier unwahrscheinlich konkret, wenn er hier Folgendes ausführt. Diese Kommunikatio, dieser Austausch zwischen ihm und uns besteht eben nicht nur aus Worten, so wie es jetzt vielleicht passiert, sondern er spricht von Fleisch und Blut. Richtig naturalistisch, von Fleisch und Blut und Essen und Trinken. Wer den Kontext nicht hat, der denkt jetzt eher an Vampire oder sowas. Mit anderen Worten, Jesus gibt sich uns im übertragenen Sinne mit Haut und Haaren, ganz und gar. Er möchte sich uns ganz geben, nicht nur virtuell, nicht nur gedanklich. Wir können ihn im Herrenmahl richtig fassen. Er begegnet uns ganz leiblich mit dem Fleisch, das sich berühren lässt, und mit seinem Blut, in dem sein Leben noch richtig pulsiert. Das heißt, Jesus ist im Herrenmahl nicht unendlich weit weg, sondern er kommt uns ganz, ganz nah. Ganz nah. Ich weiß nicht, ob es euch schon so gegangen ist, dass ihr euch schon mal gesagt habt, Mensch, ich wäre gerne früher dabei gewesen. Hätte ich auch mal wie Maria da sitzen können oder wie die Jünger oder nur die Zuhörer Jesus von Weitem sehen können und wäre an ihm dran gewesen, hätte das miterlebt. Ich wäre nahe bei ihm gewesen. Das würde ich mir wünschen. Im Herrenmahl sind wir eigentlich viel näher an Jesus dran, als die Jünger damals jemals an ihm dran sein konnten. So nah, dass wir ihn als Brot essen, zerkauen, runterschlucken. Wir nehmen ihn in uns auf und bleiben zugleich in ihm. Er umgibt uns, er durchdringt uns. Wo sich das ereignet, und ich sage nicht, dass sich das überall ereignet und dass jeder das so erlebt, aber wo sich das ereignet, passt kein Blatt Papier mehr zwischen ihm und dir. So nah. Wo sich das ereignet, passt kein Blatt Papier mehr zwischen ihm und denjenigen, der sich dieses Lebensbrot schmecken lässt. Kommt und seht, wie gütig der Herr ist. Allen wird heil. Nun könnt ihr natürlich einwenden, ja, also, lieber Bruno, sei mal ehrlich. Was wir da bei dem Herrn mal wirklich essen, also dieses bisschen Brot, was es da zu essen gibt, und das Schlückchen, was es da zu trinken gibt, das ist ja reichlich unspektakulär, oder? Das fällt ja fast gar nicht auf. Da wird für jemanden anderen wahrscheinlich eine Handynachricht mehr hergeben, als das, was wir da so miteinander feiern. Ein kleines Stück Brot, ein Schlückchen Wein, wenn das ja wenigstens eine richtige Mahlzeit wäre, wo man mal so zuschlagen kann, wo man so richtig mit Hunger hingeht und das auch hineinnimmt und nachher spürt, wie voll man ist, wo man das schmecken kann, genießen kann, schlemmen kann. Dieses kleine bisschen da, das ist ja fast noch nicht immer eine Erinnerung an so ein Mahl, was Jesus mit seinen Freunden laufend gefeiert hat. Wenn es überhaupt eine Kontaktaufnahme Jesu wäre, dann wäre das ja schon etwas, dass es aber greifbar nahe kommt, das lässt sich doch nicht wirklich da entdecken, oder? Mit solchen Anfragen sind wir dann auch nicht allein. sondern es ist biblisch, das in Frage zu stellen, den Vogel zu zeigen, zu sagen, du bist verrückt, du bist völlig neben dir. Jesus, was du jetzt redest, da gehörst du ins LSF. So haben jedenfalls damals viele, ganz, ganz viele reagiert, als Jesus so redete. Blankes Unverständnis. Die Bibel übersetzt das hier mit, das war eine harte Rede von dir. Das schmeichelt wirklich. Also das ist sehr milde ausgedrückt, was die Leute damals wahrscheinlich empfunden haben über das, was Jesus gesagt hat. Es ist doch offensichtlich, wie man es auch wendet und dreht mit diesem Mal, nie wird etwas anderes daraus herauskommen. Ich kann es in seine chemischen Bestandteile zerlegen und es wird dasselbe Ergebnis sein, vorher wie nachher. Du hast da ganz normales Brot und du hast da ganz normalen Traubensaft in unserem Fall. Und das ist es, was da auf dem Tisch liegt, diesem Herrenmahlstisch, oder bei anderen Kirchen heißt es auch noch Altar. Wer natürlich so an die Sache herangeht, das heißt rein menschlich, naturwissenschaftlich, versucht einen Zugang zu diesem Mahl zu finden, der wird sich sicher schwer tun, mehr zu entdecken als ein paar Krümel Brot und so ein Schluck, der noch über ist. Der wird sich schwer tun, dann auch noch was zu erleben dabei. Doch es gibt in diesem Text eine ganz wichtige Stelle, die man beachten sollte. Und die ist im Huldreich Zwingli auch ganz wichtig geworden. Da heißt es, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch, damit ist der Mensch gemeint, unsere menschliche Herangehensweise. Das Fleisch ist dazu nicht fähig. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Wenn ich etwas untersuche, dann passiert Folgendes. Schon dort, wo ich entscheide, wie ich auf etwas zugehe und untersuche, welches Instrument ich mir nehme, um etwas zu analysieren, entscheidet schon im Vorhinein, was ich wahrnehme. Und Wahrnehmung, das ist ein breites Feld. Jeder von uns nimmt irgendetwas anderes wahr und manchmal auch Gegenteiliges, obwohl wir dasselbe sehen. Geht mal hin und fotografiert ein Haus oder euer Haus mit einer Kamera. Nämlich, wahrscheinlich mit einer Kamera, die ihr nicht besitzt, mit einer Wärmebildkamera. Wenn ihr das macht und dieses Bild dann nachher zeigt, habt ihr eine ganz andere Wahrnehmung von eurem Haus, als wenn ihr einen normalen Fotoapparat nehmt. Euer Handy, das habt ihr heute überall so ein Ding, knipst mal dran und schaut nachher, was ihr da seht. So ist es auch mit dem Herrenmahl. Ich kann da mit der Wärmebildkamera rangehen oder mit dem Fotoapparat. Na, das meine ich jetzt nicht. Aber ich kann es menschlich und naturwissenschaftlich untersuchen. Und was ich feststelle, ist richtig. Ist richtig analysiert. Ist kein Fehler. So nehme ich es wahr. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit, dessen, was ich hier wahrnehme. Der andere Teil erschließt sich mir nur im Glauben. Wenn ich auf die Worte höre, die mir in Jesu Namen zugesagt werden. Und das ist ein feiner Unterschied, finde ich. Ich kann das Herrenmahl sehr unterschiedlich feiern und es praktizieren. Wenn ich aber dieses Brot in die Hand bekomme und bekomme diesen Zuspruch, dass es heißt, im Namen Jesu, das ist mein Leib, der für dich gebrochen wurde. Christi Leib für dich gebrochen. Das ist eine Glaubensaussage, die an dich adressiert ist, die von dir erwartet, dass du antwortest. Nicht mit Stille, nicht mit Ratlosigkeit, sondern dem, was du da erwartest, da würde als gläubiger Mensch eigentlich ein Amen hingehören oder ein Ja, so ist es. Oder wenn der Kelch herumgeht, die kleinen Gläschen, und es wird dir bewusst zugesagt, sehr bewusst zugesagt, das ist kein Zufall. Das ist nicht irgendwas, was man sich einfach mal so ausdenkt, sondern das ist ein Wort Jesu, das ich dir zuspreche. Das ist das Blut Jesu, das für dich vergossen wurde. Und du musst Stellung nehmen. Dann nehme ich das im Glauben. Das ist eine ganz andere Art. Und in allem verbirgt sich, so sagt Jesus Christus, das Geschenk von Leben. Wer das ist, der hat das Leben. Nicht wie das Brot vom Himmel, das die Vorväter der Juden gegessen haben in der Wüste. Die sind wieder davon gestorben. Das war auch Himmelsbrot. Dieses Himmelsbrot schenkt ewiges Leben. Aber das Wort Leben ist auch so eine Sache. Man kann das sehr unterschiedlich wahrnehmen. Geht mal zu eurem Arzt und fragt ihn mal, was er unter Leben versteht. So rein medizinisch, naturwissenschaftlich. Was ist Leben für einen Arzt? Das ist, wenn die Gehirnströme noch fließen. Das ist Leben. Ja, ist richtig. Völlig richtig. Kann ich unterstreichen. Ist nicht mein Verständnis von Leben, aber das ist ein Verständnis von Leben. Und wenn die aufhören, dann hast du kein Leben mehr, dann bist du tot. Auch medizinisch für tot erklärt. Genauso kann aber ein überarbeiteter Manager oder eine schuftende Hausfrau herkommen und irgendwann, obwohl sie fit sind und gesund sind, äußern und sagen, diese Schufterei, das ist doch kein Leben. Und ich würde das auch unterstreichen. Jeden Tag nur aufstehen, frühstücken, zur Arbeit gehen, essen, wieder nach Hause kommen, Hausarbeit, schlafen gehen. Vielleicht gucke ich noch ein bisschen Fernsehen zwischendurch und dann gehe ich schlafen. Und nächsten Tag wieder und wieder. Das ist doch kein Leben. Würde ich auch unterstreichen. Das ist ihre Wahrnehmung von Leben. Leben, wie Jesus es versteht, ist also mehr als unser Pulsschlag, ist mehr als unsere Gehirnaktivität, ist mehr als unsere Plackerei und Schufterei. Zum Leben im eigentlichen Sinne gehört was? Jetzt müssten wir eigentlich kreativ werden. Was gehört für dich zum Leben, das diesem Wort wirklich die Tiefe auch gibt? Vielleicht, das sind, glaube ich, die Momente, die ich gerne konservieren würde, wenn sie passieren. Mensch, das war jetzt schön. Das war einfach grandios. Das war toll, was ich da gerade erlebt habe im Leben. Lange Abende mit Freunden auf der Terrasse draußen irgendwie oder so. Glücksmomente mit meinen Kindern, wo irgendwas Tolles passiert, wo es weitergeht. Wunderbare Erlebnisse in der Natur. Wir können alles Mögliche zusammenfügen. Leben. Aber all das, stellen wir fest, haben wir nicht im Griff. Wir können es nicht machen. Wir können hinterherlaufen, aber wir haben noch nicht mal die Garantie, dass wir es kriegen. Wir haben es nicht im Griff. Es blitzt mal auf, wenn wir Glück haben, und dann ist es auch gleich wieder weg. Diese Momente erinnern uns daran, wie das Leben eigentlich sein sollte, sein könnte, und zeigen uns doch auf, dass es oft leider gerade nicht so ist, unser Leben. Wir leben nicht in der Welt, die so ist, wie sie sein sollte. Könnt ihr das unterschreiben? Müsst ihr nicht. Wir leben nicht in der Welt, die so ist, wie sie sein sollte. Aber dass es so nicht bleiben muss und so auch nicht bleiben wird, das verspricht uns Jesus Christus. Mit ihm kommt Leben ins Leben. Oder wie es in einem schönen alten Lied hieß, Leben, das seinen Namen verdient. In den Glücksmomenten, die wir im Kreis von lieben Menschen erleben, können wir schon erahnen, was es heißt, Gemeinschaft mit Gott zu erleben. So wertvoll ist die Gemeinschaft mit Gott, in die wir im Herrenmahl schon hineingenommen werden. Nur noch faszinierender, beständiger, beglückender und was euch sonst noch einfällt. So ist das Herrenmahl oder das Abendmahl, die Eucharistie oder die heilige Feier mehr als eine Kontaktaufnahme von jemandem, der irgendwo weit entfernt ist, über den Wolken, im Himmel oder so. Sondern hier mischt Jesus Christus sich selbst greifbar unter die, die gemeinsam feiern. Und wird so selbst zur Nahrung für unseren Weg durch ein Leben, das seinen Namen hoffentlich verdient. Das gilt es zu feiern und sich zu freuen. Freut euch mit Jerusalem, heißt es heute. Und Jesus lädt uns ein. Freut euch, kommt an meinen Tisch, habt Gemeinschaft mit mir und bekommt einen Geschmack von der Ewigkeit.